NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Regina Mädler. Schönen guten Abend. Wo bleiben die Menschenrechte, wenn der Ausnahmezustand ausgerufen wird? Die Bundesregierung schaut besorgt auf das Vorgehen der türkischen Regierung nach dem gescheiterten Putsch. In Brüssel heißt es dagegen Business as usual. Man braucht die Türkei weiterhin zur Umsetzung des Flüchtlingspakts. Wir berichten gleich und kommentieren dieses Thema auch. Weitere Themen bis 19 Uhr. Donald Trump ist Präsidentschaftskandidat der US-Republikaner. Flug MH370 bleibt verschollen, die Suche wird eingestellt. In Norwegen wurde der Opfer von Utøya gedacht. Das IOC meldet 45 neue positive Dopingproben. Und der Fußballer André Schürrle wechselt zu Borussia Dortmund. Nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei greift Staatspräsident Erdogan hart durch. Tausende Staatsbedienstete wurden entlassen oder verhaftet. Seit gestern gilt nun auch der Ausnahmezustand und die Europäische Menschenrechtskonvention wurde teilweise ausgesetzt. Alles Maßnahmen, die im Ausland auf scharfe Kritik stießen. Gunnar Köhne berichtet aus Istanbul.
Die Aufrufe, sich auch im Ausnahmezustand an die Menschenrechte zu halten, erreichen Ankara fast stündlich. Doch die türkische Regierung, allen voran Staatspräsident Erdogan, will sich nicht reinreden lassen. Wenn nötig, werde der Ausnahmezustand auch länger als 3 Monate dauern. Die Gültigkeit der Europäischen Menschenrechtskonvention wurde von Ankara ausgesetzt. Formal ist das durch die Konvention gedeckt, aber nur im Falle eines absoluten Notstandes. Doch die türkische Opposition fürchtet, dass aus dem Not ein Dauerzustand werden könnte. Die Abgeordnete der kurdennahen Partei HDP, Meral Beştaş, erinnerte an den in den Kurdengebieten bis 2002 geltenden Ausnahmezustand. Der 1987 verhängte Ausnahmezustand wurde dort ganze 46 Mal verlängert. Und jedes Mal wurde der Graben zwischen dem Staat und den dort betroffenen Bürgern tiefer. Während des Ausnahmezustands kam es zu großen Verbrechen. Dörfer wurden zerstört, Menschen vertrieben und getötet, viele Menschen gefoltert. Die Regierung verspricht, von den Möglichkeiten des Ausnahmezustands sorgsam Gebrauch zu machen. Doch nach den Massenentlassungen und Verhaftungen der vergangenen Tage ist die Opposition misstrauisch. So ist das Recht auf Versammlungen und Demonstrationen zwar eingeschränkt worden, die Anhänger der Regierung scheinen davon aber ausgenommen zu sein. Jeden Abend demonstrieren sie auf den Straßen und Plätzen Istanbuls und Ankaras. Gestern Abend sperrten sie stundenlang eine der Bosporusbrücken. Die Bevölkerung ist auch in der Frage des Ausnahmezustands gespalten. Wir haben ohnehin nur eingeschränkte Freiheiten in diesem Land. Der Ausnahmezustand wird die Lage weiter verschlechtern. Aber vielleicht wird das dazu führen, dass wieder mehr Menschen für ihre Freiheiten aufstehen. Ich finde, die Einschränkungen sind notwendig, damit negative Entwicklungen rechtzeitig verhindert werden können und unsere Regierung in Ruhe die richtigen Entscheidungen treffen kann. Schon jetzt können Verdächtige in der Türkei 4 Tage ohne Anklage und Verfahren inhaftiert werden. Justizminister Bozdağ kündigte an, dass diese Periode auf 7 Tage verlängert werde. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International fürchtet, dass dies zu mehr Folter und Misshandlungen führen könnte. In den vergangenen Tagen wurden mutmaßliche Verschwörer vom 15. Juli der Presse vorgeführt, die deutliche Spuren von Misshandlungen zeigten. Rosin Piller von der Internationalen Juristenkommission fordert mehr Druck auf Ankara. Die jüngsten Entwicklungen in der Türkei sollten für die Europäische Union Anlass sein, die Türkei an ihre internationalen Verpflichtungen zu erinnern, also die Einhaltung der Menschenrechte und den Schutz des Rechtsstaats zu garantieren. Ob die Regierung schon konkrete Pläne zur Wiedereinführung der Todesstrafe habe, ließ Justizminister Bozdağ in einem Interview heute Morgen offen. Man werde aber die EU in dieser Frage nicht um Erlaubnis bitten.
Die Bundesregierung in Berlin zeigt sich angesichts der Entwicklung in der Türkei besorgt. Soll man weiter mit dem Land über einen EU-Beitritt verhandeln? Dagmar Pepping fasst zusammen.
Horst Seehofer macht Druck auf die Bundesregierung und auf die EU. Der CSU-Vorsitzende fordert den sofortigen Abbruch der Beitrittsverhandlungen. Wenn man sieht, wie die Türkei nach dem gescheiterten Militärputsch den Rechtsstaat abbaut, dann müssen diese Verhandlungen sofort gestoppt werden, sagte Seehofer den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Außerdem dürfe es keine vollständige Visafreiheit für türkische Staatsbürger in der EU geben, so der CSU-Chef. Regierungssprecher Steffen Seibert wollte sich nicht zu einem möglichen Abbruch der Beitrittsverhandlungen äußern.
Das ist ja auch keine deutsche Entscheidung.
Die Bundesregierung und die EU würden die Entwicklungen in den kommenden Tagen und Wochen aber sehr genau beobachten, so Seibert. Die türkische Regierung müsse sich an rechtsstaatliche Grundsätze halten.
Es wirft auch beunruhigende Fragen auf, wenn im Fernsehen oder auf Fotos Beschuldigte zu sehen sind, die deutlich Spuren von körperlicher Gewalt tragen, wenn Einzelne vor laufender Kamera gedemütigt oder erniedrigt werden.
Eines stehe beim Thema Beitrittsverhandlungen fest, unterstrich Seibert im Namen der Bundeskanzlerin.
Zurzeit wenigstens ist es nach Einschätzung der Bundesregierung nicht denkbar, dass neue Verhandlungskapitel geöffnet werden.
Die Europäische Union verhandelt seit 11 Jahren mit der Türkei. Diese Verhandlungen sind in 35 Kapitel aufgeteilt. 15 davon sind derzeit eröffnet. Nils Annen, der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, ist dafür, die Gespräche zu suspendieren, also auszusetzen, falls das türkische Parlament die Todesstrafe wieder einführe und die Einschränkung von Freiheitsrechten weitergehe.
Man kann nicht eine Autokratie aufbauen und entwickeln, Freiheiten einschränken und gleichzeitig Mitglied der Europäischen Union werden wollen. Beides funktioniert nicht. Und deswegen müssen wir, auch wenn ich das wirklich ausgesprochen bedauere, auch mit schwerem Herzen sage, unsere Politik gegenüber der Türkei neu ausrichten.
Die Opposition wirft der Bundesregierung Zahnlosigkeit vor. Was in der Türkei gerade passiere, sei ein ziviler Putsch mit dem Ausnahmezustand als vorläufigem Höhepunkt, beklagt Bernd Rixinger, der Vorsitzende der Linkspartei.
Ich bin richtig zornig, dass unsere Regierung mehr oder weniger tatenlos zusieht, dass wir nicht entschlossen dieser Entwicklung entgegentreten. Und da ist jetzt Frau Merkel wirklich gefordert.
Die Linkspartei fordert 3 Dinge. Neben dem Abbruch der Beitrittsverhandlungen auch den Abzug der Bundeswehrsoldaten aus der Türkei und die Aufkündigung des Flüchtlingsdeals. Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth von den Grünen, eine ausgewiesene Kennerin der Türkei, ist ebenfalls entsetzt über die Lage im Land.
Man muss wirklich sagen, dass die Demokratie totgesäubert worden ist. Der Rechtsstaat ist nicht in Gefahr in der Türkei, sondern es gibt ihn nicht mehr.
Im SWR forderte Roth die Kanzlerin und die EU ebenfalls auf, den Flüchtlingsdeal aufzukündigen.
Die Voraussetzungen sind nicht mehr da. Die Genfer Flüchtlingskonvention sagt, man kann nur dann in ein Land zurückschicken oder abschieben, wenn dort Sicherheit besteht, wenn es ein sicherer Drittstaat ist. Und das wird doch niemand ernsthaft behaupten, dass in der Türkei sichere Verhältnisse sind.
Laut einer heute veröffentlichten Umfrage des ZDF-Politbarometers halten 87% der Befragten die Demokratie in der Türkei für stark bzw. sehr stark gefährdet. Ebenfalls 87% der Deutschen lehnen derzeit einen EU-Beitritt der Türkei ab. Ein Rekordwert.
Die EU setzt unterdessen ihre Zusammenarbeit mit Ankara fort. Man arbeite weiter an der Umsetzung des Flüchtlingspakts und an der Visa-Liberalisierung, sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde. Die EU-Kommission sieht die Türkei sogar als Flüchtlingsparadies, meint Ralf Siener in seinem Kommentar.
Die Türkei ist sicher. Zwar nicht für ihre eigenen Bürger und schon gar nicht für Erdogans Gegner, aber für Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, Pakistan und dem Irak. Denen drohen in ihren Heimatländern ungleich schlimmere Gefahren. Und deshalb ist die Türkei aus Sicht der EU ein sicherer Drittstaat. Und Erdogan weiterhin in Sachen Flüchtlingsdeal ein verlässlicher Partner für die Europäische Union. Das klingt zynisch, ist aber die ganz offizielle Position der Kommission in Brüssel. Ähnlich wie Angela Merkel sieht Juncker die Flüchtlinge in der Türkei weiterhin gut aufgehoben. Hauptsache, sie kommen nicht via Griechenland in die nördlicheren Gefilde Europas. Die Flüchtlinge sind Erdogans Faustpfand. In Brüssel und Berlin zittert man bei dem Gedanken, was passieren würde, wenn sich erneut Hunderttausende in den Schlauchbooten der Schmuggler via Ägäis auf den Weg machten. Deshalb plädiert die Juncker-Kommission für Flüchtlingsbusiness as usual. Erdogans Regierung wird weiterhin mit viel EU-Steuergeld subventioniert. Milliarden werden für sogenannte Flüchtlingsprojekte aus Brüssel überwiesen. Und Milliarden gibt es weiterhin für Erdogan als Beigabe zu den EU-Beitrittsverhandlungen. Damit der türkische Präsident Zivilgesellschaft, Demokratie und Menschenwürde von Tag zu Tag mehr wertschätzt. Was wie Realsatire klingt, ist leider die bittere Brüsseler Wahrheit. Die Juncker-Kommission und die EU-Mitgliedstaaten tun de facto so, als sei nichts geschehen. Sie legen die Beitrittsgespräche mit der Türkei nicht auf Eis. und auch nicht die damit verbundenen Milliardenbelohnungszahlungen auf ein Sperrkonto. Solange die Todesstrafe in der Türkei nicht eingeführt wird, kann Erdogan aus EU-Sicht machen, was er will. Brüssel hofiert ihn weiterhin. Die EU-Kommission arbeite weiterhin an der Visa-Liberalisierung, teilte ein Juncker-Sprecher heute allen Ernstes in Brüssel mit. Auch die türkische Entscheidung, einen Teil der Europäischen Menschenrechtskonvention auszusetzen, nimmt die EU-Kommission gelassen und tiefenentspannt zur Kenntnis. Die Türkei ist schließlich für Flüchtlinge auf dem Papier sicher. Und das ist das Einzige, was das Juncker-Team interessiert. Deshalb kann sich Erdogan auch weiterhin der EU völlig sicher sein.
Der Kommentar im Echo des Tages von Ralf Siener. In einem Münchner Einkaufszentrum sind nach Polizeiangaben in der vergangenen Stunde Schüsse gefallen. Es ist noch unklar, ob dabei jemand zu Schaden gekommen ist, sagte eine Polizeisprecherin am Abend. Das Gebiet wird derzeit weiträumig abgesperrt. Es handelt sich um das Einkaufszentrum, das Olympia-Einkaufszentrum im Norden der Stadt und der Einsatz läuft gerade an. Weitere Einzelheiten dazu am Ende der Sendung. Donald Trump heißt der Kandidat der Republikanischen Partei für die Präsidentschaftswahl im November. Der Immobilienmilliardär wurde heute Nacht unserer Zeit von den Delegierten des Parteitags in Cleveland nominiert. Seine Gegenkandidatin wird wahrscheinlich Hillary Clinton sein. Sie soll beim Parteitag der Demokraten in der kommenden Woche aufs Schild gehoben werden. Martin Ganselmeier aus den USA.
Hillary Clinton verbreitete schon kurz nach Trumps Rede eine kurze Reaktion über Twitter. Angesichts der düsteren Lagebeschreibung von Trump meinte Clinton, wir sind besser als das. Auch in den amerikanischen Medien wird Trumps Rede als zu negativ und zu wenig staatsmännisch kritisiert. Trump habe wie ein Präsident im Krieg geredet, schrieb die New York Times. Und die Washington Post sah bei Trump keinerlei Anklänge an Ronald Reagans zuversichtliche Botschaft von einem neuen Morgen in Amerika. Für Trump dagegen sei es Mitternacht in Amerika. Ähnlich kritisch äußerte sich der Publizist David Gregory im Sender CNN. Da war zu viel Apokalypse, Elend und Verbrechen und Leute, die dir Übles wollen und anders aussehen als du und dass ich allein das verhindern kann. 18 Mal in seiner Rede habe Trump von Recht und Ordnung gesprochen, hieß es im Sender NBC. Dagegen sei nur zweimal das Wort Freiheit aufgetaucht. Ganz anderer Meinung ist der frühere Sprecher des Repräsentantenhauses, der Republikaner und Trump-Unterstützer Newt Gingrich. Die meisten Amerikaner hätten nun mal nicht den Eindruck, dass sich ihre Lage in den Obama-Jahren verbessert habe. Es war eine sehr umfassende Rede, sehr gut aufgebaut und es war keine typisch republikanische Rede. Das fiel auch zahlreichen Kommentatoren auf. Trump stieß jahrzehntelange Dogmen der Republikaner einfach beiseite. Die Partei der Interventionalisten und Befürworter von freiem Handel werde nun angeführt von einem nationalistischen Protektionisten, so der Tenor. Ebenfalls bemerkenswert, in einer von erzkonservativen Evangelikalen geprägten Partei war Trumps Einladung an Schwule und Lesben, zu den Republikanern zu kommen. Er werde sie vor Angriffen durch islamistische Extremisten schützen. Begeistert von Trumps Rede waren die Delegierten in der Sportarena von Cleveland. Fabelhaft, eine großartige Rede, fand dieser Republikaner aus New Jersey. Amerika braucht Donald Trump als Präsident.
Fabulous. It's a great speech. America needs Donald Trump for president.
Und eine Delegierte aus Kentucky gab Trump die Note 1+. Sie war ein Volltreffer, fabelhaft.
A+, knocked it out of the park. Fabulous.
Viele Anhänger von Trumps innerparteilichem Konkurrenten Ted Cruz waren allerdings vorzeitig aus Cleveland abgereist und wichtige Vertreter des Partei-Establishments gar nicht erst gekommen. Die Zeitung USA Today zog deshalb ein negatives Fazit des viertägigen Parteitages. Statt geschlossen aufzutreten und unentschlossene Wähler für sich zu gewinnen, habe die Parteiversammlung ein Schlaglicht auf die Gräben, das Chaos und die Intrigen in der Partei geworfen.
Es wird wahrscheinlich für immer ein Rätsel bleiben, was mit dem malaysischen Passagierjet MH370 passiert ist. Derzeit wird noch ein letztes Gebiet im südlichen Indischen Ozean abgesucht. Und wenn das Flugzeug auch dort nicht gefunden wird, wollen die Behörden erstmal aufgeben. Insgesamt haben die Suchmannschaften dann ein 120.000 Quadratkilometer großes Gebiet durchforstet. Im März 2014 war die Maschine mit 239 Menschen an Bord von Kuala Lumpur nach Peking unterwegs, als sie von den Radarschirmen verschwand.
Gute Nacht von Malaysian 370. Das waren die letzten Worte über Funk von Kapitän Ahmad Shah, bevor am 8. März 2014 um 1.21 Uhr Ortszeit Malaysian Flug MH370 von Kuala Lumpur nach Peking mit 239 Menschen an Bord von den Radarschirmen verschwand. Nach über 2 Jahren wird die teuerste Suchaktion in der Geschichte der Luftfahrt nun eingestellt. Nicht gänzlich aufgegeben, das war den Transportministern von Malaysia, China und Australien wichtig zu betonen. Vor allem mit Rücksicht auf die Angehörigen, die vehement gegen ein Ende der Suche protestierten. Eine schwere und traurige Entscheidung, sagte Australiens Verkehrsminister Darren Chester. Die Aufklärungsarbeit geht ja trotzdem weiter. Wir untersuchen Wrackteile und wir analysieren Daten und jede neue Information, die wir bekommen können. 137 Millionen Dollar hat die Suche mit modernstem Bergungsgerät bislang verschlungen. Ein Gebiet im Indischen Ozean von der Größe Griechenlands wurde abgesucht und gefunden nichts. Einige wenige Wrackteile, tausende Kilometer von der mutmaßlichen Absturzstelle entfernt entdeckt, von der Meeresströmung um die halbe Welt getrieben. Ohne irgendwelche neuen Anhaltspunkte, so Darren Chester, mache eine Fortsetzung der Suche derzeit keinen Sinn. Und für jede mögliche künftige Suchaktion muss es begründete Erfolgsaussichten geben, um nicht falsche Hoffnungen bei den Hinterbliebenen zu wecken. Ich kann Ihnen versichern, dass wir jede, aber auch jede Anstrengung unternommen haben, um das Wrack zu lokalisieren. So viele Fragen, die unbeantwortet blieben. Wieso wich MH370 vom Kurs ab? Wurde der Transponder, der Positionsangaben zu Boden sendet, absichtlich manipuliert? Waren Passagiere und Besatzung bewusstlos? Wurde die Maschine entführt? War es womöglich ein erweiterter Suizid, so wie im Fall des deutschen Germanwings-Piloten? Das größte Rätsel der modernen Luftfahrt bleibt womöglich für immer ungelöst.
Ein Bericht von Holger Senzel. Norwegen hat heute der Opfer von Oslo und Utøya gedacht. Vor 5 Jahren tötete Anders Behring Breivik in der Hauptstadt und auf der kleinen Insel 77 Menschen, hauptsächlich Jugendliche. Kai Schlüter über die Gedenkveranstaltungen heute.
Der Asphalt glänzte nass an diesem regnerischen Morgen, als vor dem Regierungssitz in Oslo die Namen der 77 Opfer des Massenmörders Anders Breivik verlesen wurden.
Monika Iselin Didriksen, Gisem Dorgan, Andreas Edvardsen.
An dieser Stelle hatte Breivik vor 5 Jahren eine Autobombe gezündet und die ersten 8 Menschen getötet. Später erschoss er auf der Insel Utøya 69 weitere in einem Jugendlager der norwegischen Jungsozialisten. Der damalige Ministerpräsident Jens Stoltenberg, heute NATO-Generalsekretär, sagte Stunden nach dem Attentat, Norwegen brauche mehr, nicht weniger Offenheit, Menschlichkeit und Demokratie. Diese Worte wiederholte er heute.
Dag der det norske folk sto opp for åpenhet, for demokrati.
Norwegen weigere sich, so Stoltenberg, den Drohungen des Terrors nachzugeben und eine andere Gesellschaft zu werden. Seine Nachfolgerin, die heutige Ministerpräsidentin Erna Solberg, nahm diese Worte auf. Norwegen ist eine offene Gesellschaft, in der wir Vertrauen zueinander haben. Diese Offenheit und dieses Vertrauen sollten wir bewahren. Diese Werte führen dazu, dass wir glücklich sind in diesem Land. 5 Jahre nach dem schlimmsten Terroranschlag der norwegischen Geschichte blickt das Land nach vorn. Durch die Gedenkreden zog sich das Leitmotiv, dass Norwegen sich nicht habe einschüchtern lassen, seine Werte von Demokratie, Gleichheit und Offenheit lebe. Bescheidener Stolz und schüchterne Verwunderung schwang mit, dass dem Land dies gelungen ist. Auf der einstigen Schreckensinsel Utøya gibt es seit dem vergangenen Jahr wieder Ferienlager. Und heute Nachmittag wurde dort, wo die meisten Opfer starben, ein Bildungszentrum zum Thema Terrorismus eröffnet.
Im südafrikanischen Durban ist heute die Welt-AIDS-Konferenz zu Ende gegangen. Eine Woche lang haben rund 18.000 Wissenschaftler, Politiker und Aktivisten über Wege im Kampf gegen HIV und AIDS gesprochen. Es gibt ein ehrgeiziges Ziel. Bis zum Jahr 2030 soll die Krankheit weltweit ausgerottet sein. Nina Barth berichtet aus Durban.
Fünf Tage lang haben sie diskutiert. Redner aus der ganzen Welt sind aufgetreten. Auch Prominente wie Oscar-Preisträgerin Charlize Theron, Elton John oder Prinz Harry. Alle mit leidenschaftlichen Appellen im Kampf gegen AIDS. Holger Wicht von der Deutschen AIDS-Hilfe fliegt zufrieden zurück in die Heimat.
Diese Konferenz ist insofern erfolgreich, als sie sehr, sehr deutlich gemacht hat, dass dringend Handlungsbedarf besteht. Wir wissen, was zu tun ist, um diese Epidemie in den Griff zu bekommen und langfristig auch zu beenden. Aber das Geld dafür ist nicht da. Das ist eine Katastrophe. Und das ist ein hoffentlich aufrüttelnder Aufruf an die Länder der Welt, jetzt die Maßnahmen wieder zu verstärken. Und es kann nicht sein, dass wir AIDS verhindern können und dass die Welt zuschaut, wie das trotzdem passiert.
Die Maßnahmen verstärken, das heißt Geld zur Verfügung stellen. Das ist ein deutlicher Appell, der von der Welt-AIDS-Konferenz ausgeht. Denn das Geld wird knapp im Kampf gegen AIDS. Das Anti-AIDS-Programm der Vereinten Nationen ist seit Jahren unterfinanziert und auch dem globalen Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Malaria und Tuberkulose geht das Geld aus, warnt Chris Beirer, Vorsitzender der Internationalen AIDS-Gesellschaft. Es gibt Geberländer, die sich entscheiden, ihre AIDS-Unterstützung einzustellen. Und innerhalb der Europäischen Union hören wir, dass manche Regierungen sagen, dass sie das Geld im Moment für andere Dinge brauchen, vor allem wegen der Flüchtlingskrise. Im Kampf gegen AIDS macht uns das natürlich wirklich Sorgen. Eine Sorge, die hier mehrfach ausgesprochen wurde, denn das eigentliche Ziel und das Motto der Konferenz, Zugang für alle, gemeint sind Medikamente für alle HIV-Positiven, hängt eben auch am Geld. Weltweit hat noch nicht einmal die Hälfte der Infizierten Zugang zu den überlebenswichtigen Tabletten. Die Situation in Deutschland ist eine andere, aber auch hier gibt es Versorgungslücken, warnt die Deutsche AIDS-Hilfe.
Wir brauchen in Deutschland medizinische Versorgung für Menschen ohne Aufenthaltspapiere. Es gibt Menschen mit HIV, die nicht einfach zum Arzt gehen und sich behandeln lassen können, die aus Angst vor Abschiebung die Infektion verschleppen, bis sie AIDS bekommen und manchmal sogar sterben. Diese Menschen zu behandeln, ist unabdingbar für ihre Gesundheit. Es verhindert aber auch weitere HIV-Infektionen. Wir brauchen also hier eine Lösung, wie Menschen auch anonym sich in medizinische Behandlung begeben können.
Auch um andere nicht anzustecken, denn das ist das Hauptproblem bei der Frage, wie HIV und AIDS ausgerottet werden können. Die Vereinten Nationen wollen das bis 2030 schaffen. Realistisch? Die französische Nobelpreisträgerin und Mitentdeckerin des HIV-Virus François Barré-Sinoussi ist skeptisch. Ich weiß es wirklich nicht, aber grundsätzlich sage ich, man soll seine Ziele lieber hochstecken. Mehr Geld für den Kampf gegen AIDS, eine bessere Medikamentenversorgung und das Ende von Diskriminierung und Stigmatisierung HIV-Positiver. Das sind die Forderungen, das sind die Signale, die von Durban ausgehen.
Soll Gott in der schleswig-holsteinischen Landesverfassung erwähnt werden? Ein äußerst umstrittenes Thema im Landtag des nördlichsten Bundeslandes. Seit Herbst 2014 gibt es keinen Gottesbezug und dagegen hatte sich eine Volksinitiative gewehrt. Mit einer Unterschriftenliste hatte sie erreicht, dass die Abgeordneten sich mit dem Thema befassen mussten. Anna Grusnick berichtet aus Kiel, warum auch der Kompromissvorschlag, die sogenannte Toleranzformel, heute keine Mehrheit bekam.
Monatelang hatten die Abgeordneten des schleswig-holsteinischen Landtages um Formulierungen gerungen, sich immer wieder an einen Tisch gesetzt, über Gott und Werte diskutiert und an Kompromissvorschlägen gearbeitet. Als aussichtsreich galt eine Formulierung, die von 29 Abgeordneten eingebracht worden war. Darin heißt es, die Verfassung schöpft aus den Werten, die sich aus dem Glauben an Gott oder aus anderen Quellen ergeben. 46 Stimmen wären für eine Verfassungsänderung notwendig gewesen. Und es war denkbar knapp, als Landtagspräsident Klaus Schlie das Ergebnis verkündete.
Für diesen Gesetzentwurf haben 45 Abgeordnete mit Ja gestimmt und 23 mit Nein. Damit hat auch dieser Gesetzentwurf nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit erhalten.
Die Enttäuschung bei den Befürwortern eines Gottesbezuges war nach der Abstimmung greifbar. Ministerpräsident Thorsten Albig.
Ich bin traurig, ich bin sehr enttäuscht, wenn es so knapp ist und wir tatsächlich fast die Zweidrittelmehrheit erreicht haben. Ja, aber so ist dann Demokratie.
90 Minuten lang hatten die Abgeordneten zuvor im Landtag über einen Gottesbezug in der Landesverfassung diskutiert. Ruhig, besonnen, persönlich und fair. Allein das sei schon ein Gewinn, sagte CDU-Fraktionschef Daniel Günther, der auf eine Zustimmung zum Gottesbezug gehofft hatte.
Ich war wirklich eben ein bisschen paralysiert, als das Ergebnis kam. Ich finde wirklich, dass diejenigen, die Gott in der Verfassung haben wollten, wirklich das Maximale an Angebot gemacht haben. Und ich finde schon, dass es ein gutes Zeichen gewesen wäre, wenn jetzt auch nun die Kritik Politiker gesagt hätten, in einer solchen Situation stimmen wir zu. Ich finde es denkbar unglücklich, dass das Ganze jetzt an einer Stimme gescheitert ist.
Gemeinsam mit SPD-Fraktionschef Ralf Stegner hatte er intensiv um Zustimmung für den Kompromiss von 29 Abgeordneten geworben. Das Ringen um Formulierungen und den Dialog über die Parteigrenze hinweg nannten beide beispielhaft.
Ich glaube, dass die Debatte gezeigt hat, dass es viel mehr Gemeinsamkeiten hier im Hause gibt als Unterschiede. Ich glaube, wir haben gewonnen aus der Debatte der letzten Wochen und Monaten. Manchmal wünscht man sich andere Ergebnisse, so ist das heute auch. Aber ich finde, es war ein guter Tag für dieses Parlament.
Der schleswig-holsteinische FDP-Fraktionschef Wolfgang Kubicki zeigte sich nach der Abstimmung zufrieden. Er hatte sich klar gegen einen Gottesbezug positioniert und erklärt, der Glaube gehöre nicht in die Verfassung, sondern in den Privatbereich der Bürger.
Ja, das ist Demokratie, Ausfluss der Verfassung. Denn sie sieht vor, dass die Änderung nur mit 2/3 Mehrheit vonstatten gehen kann. Die ist nicht erreicht worden. Dann bleibt es jetzt so, wie es ist.
Für eine Gottesformel in der schleswig-holsteinischen Verfassung hatte eine religionenübergreifende Volksinitiative mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten Peter Harry Carstensen an der Spitze mehr als 42.000 Unterschriften gesammelt. Auch die evangelische und die katholische Kirche im Land bedauerten den Ausgang der Abstimmung. Ob die Volksinitiative nun ein Volksbegehren anstrebt, ist unklar.
Es ist nicht leicht, im Supermarkt Einweg- und Mehrwegflaschen zu unterscheiden. Viele Verbraucher würden zwar gerne die umweltfreundliche Variante wählen, sie erkennen sie nur nicht sofort. Das hat vor einiger Zeit eine Umfrage ergeben. Deshalb will Umweltministerin Hendricks jetzt die Supermärkte zu deutlichen Hinweisen verpflichten. Anna Engelke mit Einzelheiten.
Das Bundesumweltministerium möchte, dass die Verbraucher in Deutschland wieder verstärkt Mehrwegflaschen kaufen. Der Grund? In den vergangenen 10 Jahren ist die Mehrwegquote drastisch gesunken. Von ehemals 66% auf 45% im Jahr 2014. Geht es nach Umweltministerin Barbara Hendricks von der SPD, dann sollen künftig Schilder an Verkaufsregalen helfen. Die Schilder Einweg und Mehrweg sollen dem Verbraucher auf einen Blick klar machen, was für eine Flasche er kauft. Der Handel hält von den Schildern an den Regalen nicht viel. Das mache den Händler unflexibel und koste Geld, weil Einweg und Mehrweg getrennt in den Regalen stehen müssten. So könnten zum Beispiel Produkte einer Getränkemarke nicht mehr zusammen in einem Regal angeboten werden. Um eine gesetzliche Regelung zu vermeiden, hat der Handel deswegen bereits Ende Juni angeboten, Einwegflaschen freiwillig besser zu kennzeichnen. Neben dem Pfandsymbol sollen künftig auch der Pfandbetrag und das Wort Einweg direkt auf dem Etikett der Flasche stehen.
Und nochmal zurück nach München. Wir haben es vorhin schon gemeldet, es hat eine Schießerei in einem Einkaufszentrum gegeben. Was bisher bekannt ist, fasst Daniel Knopp zusammen.
Noch ist die Situation unklar. Im Olympia-Einkaufszentrum im Nordwesten Münchens ist es am frühen Abend offensichtlich zu einer Schießerei gekommen. Nach Angaben eines Sprechers des Münchner Polizeipräsidiums gingen mehrere Meldungen über Schüsse ein. Anschließend wurde gemeldet, dass offensichtlich mehrere Personen verletzt sind. Der Tatort ist mittlerweile abgesperrt. Das Einkaufszentrum ist nach BR-Informationen menschenleer. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Ein noch größeres Polizeiaufgebot ist auf dem Weg zur Einsatzstelle. Die Zahl der Todesopfer ist momentan unklar, doch es verdichten sich die Informationen, dass es womöglich Tote gegeben hat.
Daniel Knopp war das zur Schießerei in München. Dann kommen wir noch zum Fußball. Im Echo des Tages bei Borussia Dortmund füllen sich so langsam die Reihen. Gestern wurde bekannt gegeben, dass der Fußballnationalspieler Mario Götze wieder zu Borussia Dortmund zurückkehrt. Heute ein weiterer hochkarätiger Neuzugang. André Schürrle kommt von Wolfsburg nach Dortmund. Mareike Zeck mit Einzelheiten.
Schürrle hatte sich in Wolfsburg über unangemessene Kritik an seinen Leistungen beklagt. Außerdem wird er mit Dortmund, anders als mit Wolfsburg, Champions League spielen können. Der Flügelstürmer hat beim BVB einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben. Die Ablösesumme soll rund 30 Millionen Euro betragen. Der VfL Wolfsburg hatte den Preis hoch angesetzt, denn es ist bekannt, dass Dortmund durch die Verkäufe von 3 Stars in diesem Sommer mehr als 100 Millionen Euro eingenommen hat. Außerdem gilt Schürrle als Wunschspieler von BVB-Trainer Thomas Tuchel. Die beiden haben bereits bei Mainz 05 zusammengearbeitet. Auch in der Mannschaft dürfte Schürrle schnell Anschluss finden. BVB-Rückkehrer Mario Götze und Marco Reus kennt er aus der Nationalmannschaft. Die drei gelten als enge Freunde.
Das war das Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Mein Name ist Regina Mietler.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.